Hallo Weltverbesserer! Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Abonniere doch unseren Kanal und verpasse keine weitere Episode des Weltverbesserer-Podcasts. War Child ist eine Organisation, die sich für Kinder in Kriegsgebieten einsetzt und ihnen psychosozialen Support, Sicherheit und Bildung bietet. In einer Welt, die von Konflikten geprägt ist, stehen Kinder oft an vorderster Front und sind den verheerenden Auswirkungen von Krieg und Gewalt ausgesetzt. Doch War Child ist da, um diesen Kindern zu helfen und ihnen ein Stück Normalität und Hoffnung zurückzugeben. Mit innovativen Ansätzen und einem einzigartigen Engagement unterstützt War Child Kinder dabei, ihre mentale Gesundheit zu stärken, Bildungschancen zu erhalten und geschützte Räume zu finden, in denen sie sicher aufwachsen können. In unserem heutigen Gespräch hier werden wir mehr über diese wichtige Arbeit erfahren und wie sie das Leben von Kindern in Kriegsgebieten positiv verändern. Herzlich willkommen, lieber Dirk Reinsberg. Du bist der Geschäftsführer von War Child Deutschland GmbH, so heißt ihr korrekt. Und auf eurer Homepage habe ich die beeindruckende Zahl von 468 Millionen Kindern gelesen, die in Gebieten aufwachsen, in denen entweder Krieg herrscht oder es aber bewaffnete Konflikte gibt. Diese Zahl ist ja irgendwie unvorstellbar. Das sind mehr Kinder, als insgesamt in der EU leben. Und deswegen möchte ich dich fragen, das ist ja eine Riesenaufgabe, die ihr euch da gestellt habt. Wie geht ihr diese Aufgabe an?
Hallo und erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich, hier sprechen zu können. Das erste Mal war Frust, ganz ehrlich.
Okay.
Weil die Zahl ist eine neue Zahl seit Ende des Jahres. Die wird ermittelt von Save the Children. Mhm. Und die haben sie in ihrem Report veröffentlicht. Und das allererste war, wow. Man weiß zwar, dass es schlimmer geworden ist, die Anzahl der Konflikte hat zugenommen, aber dann überlegt man sich, wie gehen wir die ganze Sache an und wie ist man denn am besten dann nicht gefrustet. So, das Positive ist, wir arbeiten ja nie alleine. Mhm. Wir sind nicht alleine dort am Start, um Dinge zu machen. In manchen Situationen ist es auch schon so, dass wir mit Kindern arbeiten, die nicht mehr direkt im Konfliktgebiet sind, ne, sondern die schon aus Konfliktgebieten geflüchtet sind. Zum Beispiel nach Polen, zum Beispiel nach Deutschland oder in die Niederlande oder aber nach Uganda. Also das ist, auf der einen Seite ist die Zahl sehr hoch, auf der anderen Seite arbeiten wir natürlich auch mit Kindern, die schon eine Flucht hinter sich haben. Nichtsdestotrotz, diese Flucht haben sie dann entweder alleine oder mit ihren Eltern angetreten, weil sie in einem Gebiet gewohnt haben, wo es Konflikte gab oder noch weiterhin gibt. Auch bevor die Zahl veröffentlicht wurde, hatten wir schon ein Programm. Das nannte sich Scaling Up. Weil wir wussten, auch die Zahl, die wir davor hatten, mhm, ungefähr halb so hoch war, ist eine enorm große Zahl. Und wir wissen, dass wenn wir einfach nur mit unseren Methoden als War Child arbeiten würden und immer Mitarbeitende von War Child anstellen würden und dann das Ganze nochmal machen und dann gehen wir ins nächste Land und dann machen wir das nochmal, dass wir da ganz viel Geld brauchen würden, mhm, und dass wir das sehr wahrscheinlich so nicht schaffen würden. Deswegen ist unsere Idee, immer mit Partnerorganisationen zu arbeiten. Mhm. Wir haben als ein Beispiel so unser Team-Up-Programm für mentale Gesundheit, das wir unter anderem auch in Deutschland haben. Das ist eine Intervention, wo nonverbal, bewegungsorientiert Kinder in der Lage sind, mit Emotionen umgehen zu können, Mobbing, Vertrauen schaffen, Wut, Ärger. Das sind so 6 Themenfelder, die man dann bearbeitet. Und wir arbeiten selber, als War Child sind wir in 18 Ländern tätig. Die Intervention ist aber in 23 Ländern. Mhm. Das heißt, daran merkt man schon, wie unsere Idee ist. Wir geben dann das, was wir erfahren haben, wie was funktioniert, weiter an andere Organisationen. Warum funktioniert das? Weil das nach einem System aufgebaut ist. Wir nennen das evidenzbasiert. Evidenzbasiert ist also, wir haben Studien dazu gemacht, wie, mhm, das funktioniert. Mhm. die das begleitet haben vorher, wie ist die Situation der Kinder vorher, wie ist die Kindersituation der Kinder und wie fühlen sie sich danach. Und das wird begleitet unter anderem mit einer Universität aus London und einer Universität aus Amsterdam. Und die Forschung sagt dann, wenn wir das so und so und so und so in diesen Schritten machen, dann hat das nachher nach der Zeitpunkt X die Wirkung auf die Kinder. Für Team-Up bedeutet das, wenn wir Ehrenamtliche in einem Wochenendtraining haben, über 8, 9 Wochen begleiten in einem Mentoring und ihnen sagen, wie sie das weitermachen können oder wie sie was verbessern wollen, dann ein Follow-up-Training haben, wieder von einer Woche, dann sind sie in der Lage, das gut zu begleiten. Für die Kinder bedeutet das, dass wir merken, nach 14 Wochen ist der erste positive Effekt vorhanden, sodass da eine positive Wirkung ist. Diese Ehrenamtlichen schauen wir uns an. Diejenigen, die Interesse haben, arbeiten wir dann zu. Und mit denen arbeiten wir, die können auf ein Training kommen und werden dann selbst Trainerinnen. Und diese Trainerinnen, wenn sie erfolgreich Trainerinnen waren, dann können die zu sogenannten Master-Trainerinnen werden. Und daran merkt man den Multiplikationseffekt, den wir versuchen. Und wenn man das immer nach demselben Systematik macht, erreicht man viel mehr ehrenamtliche Trainerinnen, Master-Trainerinnen, Kinder. Das ist eine Mechanik, mit der wir arbeiten, um Kinder zu erreichen.
Tolle Idee.
Und das Ganze halt nicht, dass man sich irgendwie etwas rauszieht, sondern man muss es in dieser Systematik machen. Es kann sein, dass in einer anderen Systematik das erfolgreich ist. Das wissen wir aber nicht, weil wir es nicht in Studien uns angeschaut haben. Ja?
Okay.
So, was machen wir noch?
Ihr habt ja 3 Säulen, ne, wenn ich das richtig verstanden habe. Im Endeffekt macht ihr doch mentale Gesundheit, Bildung und Schutz von Kindern, sind so die Themen, ne, in die ihr das aufteilt.
Genau. Zur Schutz komme ich gleich. Bildung würde ich jetzt ansprechen. Da ist es auch so, dass man immer eine Lernkurve dabei hat. Ja? Prinzip dahinter ist, wir versuchen, Bildung zu ermöglichen, wo eigentlich Bildung gar nicht mehr möglich ist. Weil keine Schule da ist, keine Lehrerinnen da sind. Das Ganze halt trotzdem noch möglich zu machen, war zuerst der Versuch bei uns, über Tablets zu arbeiten. Das heißt, das war digital. In irgendeiner Form, Netz gibt es immer. Das war der Ansatz gewesen. Aber was wir gelernt haben, Tablets sind ganz schön teuer. Die musst du erstmal besorgen und die hast du dann auch nicht immer zur Hand. Das heißt, die neueste Innovation, die wir haben für Geflüchtete, die aus der Ukraine zu uns gekommen sind oder in Polen sind oder aber in den Niederlanden oder in Rumänien, wo auch immer sie sind, haben ein Smartphone dabei, meistens. Und dann können sie eine App herunterladen und das ist für die Klassenstufe 1 bis 4 und da lernen sie spielerisch einerseits rechnen und lesen in der Klassenstufe 1 bis 4, dann auch so, dass man halt mal rauskommt aus dem Umfeld, das man gerade hat, sich auf etwas anderes konzentriert und das machen kann, wenn keine Lehrerin zur Hand ist oder kein Lehrer. Dann funktioniert das trotzdem, egal wo. Du brauchst nur Netz. Ein Telefon hast du bei dir. Das Ganze haben wir in der Abstimmung mit dem Bildungsministerium in der Ukraine gemacht. Warum haben wir nur 1 bis 4. Schulklasse gemacht? Weil in der Ukraine schon von 5 bis zum Ende der Schule schon ein Online-Lernsystem vorhanden war. Also weitere Art und Weise, wie wir arbeiten, immer in Kooperation und immer ergänzen. Wir sind eine Ergänzung für irgendetwas. Allein wenn du das eben gerade mich gefragt hast, was macht ihr dann so, ne, mentale Gesundheit und Bildung, dann sind Dinge, die für Kinder und auch für die großen Menschen wichtig sind, die sind ja da nicht weg. Ich brauche immer noch etwas zu essen. Ich brauche immer noch eine Unterkunft in irgendeiner Form und ich brauche Hygiene. Das machen andere Organisationen. Wenn wir Zugang dazu haben, dann verteilen wir das natürlich auch. Aber die Kernkompetenz von solchen Dingen liegt bei anderen Organisationen und wir sind ergänzend dann dabei. Weil wir festgestellt haben, jetzt kommen dann so Sprüche, die man sich merken kann, ne? Man kann ein Kind aus dem Krieg rausholen, aber wie holen wir den Krieg aus dem Kind raus? Also deswegen die mentale Gesundheit. Ne? Was nützt es, wieder ein Bild, was nützt es, wenn ich ein Bett habe, wenn ich da drin Albträume habe? Also das heißt, klar brauchst du auf der einen Seite das Bett, du brauchst was zu essen, du brauchst eine Unterkunft, du musst dich waschen können, Hygiene musst du haben, aber wir sorgen uns halt auch für die weiteren Komponenten wie Bildung, die dann dabei ist, oder aber mentale Gesundheit. So, und die dritte Säule, mit der wir arbeiten, das ist Schutz, das ist immer. Kinder sind kennst du bestimmt den Begriff, vulnerabel, besonders vulnerabel in dieser Situation. Und das ist eine Grundvoraussetzung, dass wir für die Sicherheit der Kinder versuchen herzustellen. Safe Spaces, die können sehr unterschiedlich sein. Mhm. Also wir arbeiten dort auch zum Beispiel, sei es nur in Hamburg, wo wir sind, oder in Uganda, dass wir mit den lokalen Communities arbeiten, die sehr unterschiedlich versuchen, den Schutz herzustellen. Das kann nämlich zum Beispiel bei der einen Situation sein, dass in einem Camp, in einem Refugee Camp, die Beleuchtung der sanitären Einrichtung schlecht ist. Mhm. Dann sagt das die Community und sorgt dafür, dass eine Beleuchtung besser ist. Mhm. Ja, sowas. Bei dem anderen ist es, dass vielleicht direkt vor dem Camp, wo die Kinder spielen, permanent LKWs vorbeifahren. Das heißt, es gibt sehr unterschiedliche Sicherheitsaspekte, die man betrachten muss an dieser Stelle. Und dann haben wir halt auch einfach Dinge, die gehören mit dazu. Das ist für Organisationen, die mit Kindern arbeiten, ist das sozusagen eine Selbstverständlichkeit, dass wir alle trainiert sind, in Kinderschutz selber sensibilisiert sind, was fällt uns irgendwo auf, wenn irgendetwas nicht passt, oder aber auch Selbstschutzmaßnahmen haben, wie zum Beispiel, dass zwei Erwachsene, die in einer Betreuung bei einer Intervention sind, nie ein Mensch alleine mit den Kindern ist. Nie. Sondern immer die Erwachsenen zwei sich sehen. Und immer im Kontakt bleiben. So als so ein paar Basics, die es zum Schutz für Kinder halt benötigt. Mhm. Ja, wir sind im Moment dabei, du hast die drei Säulen genannt, das ist tatsächlich eine Expertise, die wir schon eine Weile haben. Wir arbeiten im Moment bei der Entwicklung an einer vierten Säule, das ist die Arbeit mit Jugendlichen.
Okay.
Auch dort haben wir schon Teile der Programme, also mentale Gesundheit für Kinder sieht anders aus als mentale Gesundheit und die Probleme, die du für Jugendliche hast. Wir haben Programme, wo wir für mentale Gesundheit der sogenannten Caregiver sorgen, das heißt, das sind Eltern, Erzieherinnen, Lehrerinnen, damit die halt auch in Stresssituationen besser lernen, damit umzugehen. Wir haben Programme für Familien, wie die in stressigen Situationen umgehen können. Und jetzt wieder zurückkommend zu den Jugendlichen, das ist ja eine große Anzahl und sehr häufig wird ja über deren Köpfe entschieden und irgendetwas gemacht. Und wir wollen mehr oder weniger gut, wie das nun funktioniert in verschiedenen Kontexten. Wir sind da in Kolumbien zum Beispiel relativ stark im Moment, dass sie politisch aktiver werden, dass sie anfangen, sich einzumischen, dass sie zum Teil Skills bekommen, wie sie sich bemerkbar machen können. Zum Beispiel sowas, was wir hier gerade machen, dass sie da Techniken lernen, wie kann ich damit umgehen, sodass das auch andere Menschen erreicht und einen Multiplikatoreneffekt hat.
Super.
So, das sind die Kernbereiche, zu denen wir arbeiten. Und wer sich so ein bisschen auskennt, sei es der Entwicklungsarbeit oder es hat eine Naturkatastrophe gegeben oder ein Krieg, weiß, wir sind in einer Nische. Die wir dort bedienen, aber die wir für sehr, sehr wichtig halten.
Definitiv.
Und das ist auch so eine grundlegende Motivation, weswegen ich angefangen habe, bei WatchEye zu arbeiten, seit 2022. Für mich war es wichtig zu sagen, okay, mein Gefühl, das fehlt in Deutschland, dass man darauf achtet. Auf der anderen Seite sind durch Covid-19 die Leute deutlich stärker sensibilisiert worden, was mentale Gesundheit bedeutet. Das musste man nicht erklären. Wenn ich sage, 2022 habe ich angefangen, dann weißt du auch, oh, da hat gerade der Ukraine-Krieg angefangen. Das heißt, ich musste gar nicht mal so viel erklären, wenn ich meinen Kolleginnen gesagt hatte, meinen Ex-Kolleginnen, ich gehe jetzt zu WatchEye. Das wäre vor 10 Jahren das mentale Gesundheit ein Begriff gewesen, den nicht so viele kannten. Das ist, glaube ich, jetzt deutlich präsenter. Ja, und der Krieg ist ziemlich nahe.
Das stimmt.
Viele Kriege, die heftig sind, sind weiter weg. Die sind zum Teil vergessen, aber auch da sind wir weiterhin präsent.
Wo du das jetzt erwähnst, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Du hast das jetzt erstmal ganz toll beantwortet, meine erste Frage. Herzlichen Dank dafür. Und du hast jetzt schon deine persönliche Motivation erklärt. Aber wie ist denn eigentlich damals WatchEye ins Leben gerufen worden? Wer hat die Idee gehabt, sich da um diese, ja, was du sagst, Nische zu kümmern?
Ja, das ist 1995 passiert. Eine niederländische Friedensaktivistin war im Bosnienkrieg und hat gesehen, wie Musik in dem Fall positiv auf Kinder, die in Konfliktregionen lebten, wirkte. Das heißt, selbst in solchen Situationen ist es möglich gewesen, den Kindern einen Moment zu geben, der besser ist, wo sie eine gewisse, ja, positive Erfahrung mitbekommen konnten.
Schön.
Das war die Initialzündung für sie. Dann wurde in den Niederlanden Warchild gegründet und UK. Das war sozusagen der Startschuss. Und danach entwickelte sich alles, was ich jetzt erzählt habe, ist natürlich ein Prozess über viele Jahre, wo man gesagt hat, okay, dann probieren wir mal das und das und das. Und dann wurde das Ganze systematisiert. Und wir haben als in unserem Hauptsitz in Amsterdam, wo die internationale Sektion sitzt, sitzt eine Abteilung, die sich mit Forschung für diese Sachen auseinandersetzt und die Studien begleitet und die Studien initiiert. Und das war ein langer Prozess. 2019 wurde dann in Deutschland der Versuch gestartet, Warchild zu etablieren. Mhm. Und ja, 2019 ging noch, aber 2020 war, hatte ich eben gerade schon mal gesagt, Covid-19. Und das kannst du dir vorstellen, dass das für eine Organisation, die gerade im Entstehen war, die mit Menschen arbeitet,
ja,
natürlich eine ganz schwierige Situation war. Und wenn ich dir dann noch erzähle, dass ein Kern unserer, im Neusprech heißt das ja DNA, also der Organisationskern, den wir haben, Musik hatte ich eben gerade genannt, Sport ist und in Warchild, bei Warchild Niederlande und auch in UK sehr viele Bands Warchild unterstützt haben und auch in Deutschland so angefangen hat. Und das ging alles gar nicht mehr. Das heißt, das war dann bis 2022, wurde Warchild von meinen beiden Vorgängerinnen Dani und Lydia geführt, die dann halt das an mich übergeben haben. Und wir konnten dann 2020 anfangen, uns neu zu sortieren und neu zu starten an der Stelle. Ja. Also von daher gab es bei uns zwei Startmomente. Und wir sind im Moment als Gesamtorganisation dabei, uns noch besser aufzustellen, indem wir halt sagen, okay, es gibt Länderorganisationen, wo hauptsächlich die Implementierungsarbeit ist. Das ist der globale Süden. Es gibt Länderorganisationen, wo wir versuchen, möglichst die Gelder für diese Interventionen zu bekommen. Mhm. Die sind eher im Norden. Und dann gibt es eine internationale Einheit, die das Programmatische leitet. Also es ist dann nicht so, dass die programmatische intellektuelle Arbeit dann in Deutschland gemacht wird oder in den Niederlanden von dort aus, sondern mit dem globalen Süden, mit den Menschen vor Ort wird etwas entwickelt und ausprobiert.
Super.
So.
Ich denke, das bietet sich an, weil die Leute vor Ort am besten wissen, was gebraucht wird, ne? Und wie die Mentalität, ja, vielleicht auch ist.
Ja, und auch da ist es, und das fand ich auch das Besondere an diesem Ansatz von Warchild, dieses Evidenzbasierte zu arbeiten. Also du merkst, du machst eine Intervention, du testest diese Intervention und merkst, ah, wenn ich mit den Kindern so arbeite, funktioniert das. Das ist eine Dimension, die dann funktionieren kann. Und dann musst du gucken, wie kriege ich die Dimension denn noch in eine andere Richtung, sodass das vervielfacht werden kann. Weil manche Sachen sind vielleicht total gut im kleinen Rahmen, aber du wirst nicht in der Lage sein, das groß zu machen. Und das ist halt auch nochmal eine Dimension, die getestet wird von Warchild. Wie kann man das denn größer bekommen? Weil der Effekt, so sehr wir uns um die einzelnen Kinder sorgen und Gedanken machen und mit ihnen arbeiten, am Ende ist es so, dass wir versuchen, für die Gesellschaft das zu machen. Also die Kinder als Gruppe, die geflüchtet sind, dass sie die Chancen wahrnehmen, erkennen, die sie zum Beispiel in einem Land wie Deutschland haben, mit Bildung, die dann etwas anders aussieht als mit der App, hoffentlich in Deutschland, ja, und dass sie das wahrnehmen und dass sie halt lernen, dass so dort, wo sie herkommen und die Lösung über Konflikte und bewaffnete Konflikte, dass sie das entlernen und merken, man kann in einer Gesellschaft auch friedvoll zusammenleben. Das ist so die Idee, die wir haben. Wenn wir unsere Vision haben, kein Kind soll Teil eines Krieges sein, niemals oder jemals, das ist die Vision, die wir haben. Und dazu muss man halt friedfertig miteinander umgehen in der Gesellschaft. Also wir versuchen, gesellschaftliche Wirkung zu erzielen. Und das können wir nicht alleine, sondern das können wir nur, wenn wir mit vielen zusammenarbeiten.
Wo ich mir das besonders schwer vorstelle, ist das Thema Kindersoldaten. Das ist ja ein Thema, was auch immer mal wieder in der Presse ist, dass Kinder halt auch einfach ausgebildet werden, das Gewehr zu bedienen und losgeschickt werden und ihnen gesagt wird, hier, der Feind, bitte. Ne? Und da denke ich mir immer so, wenn die praktisch so ein, ich sag's jetzt mal nett, Floh ins Ohr gesetzt bekommen, was sie da vor Ort tun sollen mit den Gewehren und wie sie da vor Ort selber als Soldaten agieren sollen, wie kann man solchen Kindern wieder Kindheit und eine natürliche, normale Entwicklung nahebringen. Wie funktioniert sowas?
Wir werden häufig verwechselt, dass wir nur mit Kindersoldaten arbeiten. Tun wir nicht.
Nee, das habe ich schon verstanden. Aber es wird ja ein Teil eurer Arbeit sein, oder?
Ja, aber es ist, also der Missbrauch von Kindern, der ist auf vielfältigste Art und Weise. Also das heißt, die Kinder, die bedroht sind in solchen Situationen, sind erstmal in den Konflikten. Es gibt kein sicheres System mehr für sie. Bevor sie in diese kritischen Situationen reinkommen, sind sie schon mal erstmal gefährdet durch Kinderarbeit, dass sie entzogen werden, sexuelle Ausbeutung, die sie haben. Und dann ist ein Aspekt auch natürlich, dass sie in die Konflikte selber hineingezogen werden und bewaffnet werden. Im Prinzip sind die Mechanismen genauso wie ein Kind, das sexuell missbraucht wurde, man arbeiten muss mit dem Kind, ist das genauso mit einem Kindersoldat. Wir sind aber nicht die Psychotherapeuten. Ja, unsere Interventionen sind viel niedrigschwelliger. Das heißt, natürlich sind bei uns auch einige Psychotherapeuten selber, aber die Interventionen, die wir mit Ehrenamtlichen machen, als Beispiel Team Up, das sind Erziehende, vielleicht auch Trainerinnen für Sport oder ähnliches. Da hat niemand eine psychotherapeutische Ausbildung. Wenn wir jemanden erkennen, der traumatisiert ist, und das siehst du ja nicht, wenn du im Geflüchtetenzentrum in Hamburg bist, welche Geschichte hat dieses Kind, was dort gerade ist, das erfragst du auch nicht, sondern lädst jedes Kind ein. Wenn uns ein Kind sehr auffällig ist, dann geben wir das weiter. Mhm. Weil das löst du nicht mehr durch eine Intervention, die wir haben.
Mhm. Verstehe. Ja, gut.
Also da ist es deutlich intensiver notwendig, mit dem Kind zu arbeiten.
Ja. Auf jeden Fall, verständlich. Habt ihr denn überhaupt die Hoffnung, dass den Kindern das, was ihr mit ihnen macht, hilft? Ist da überhaupt nicht schon Hopfen und Malz verloren, wenn man unter so fürchterlichen Bedingungen aufwächst?
Wenn wir keine Hoffnung hätten, wenn wir nicht an das Gute glauben würden, ich glaube, dann hätten alle von uns schon aufgehört an dieser Stelle. Also, Kinder haben eine Widerstandskraft, die in ihnen drin ist. Wenn sie eine Unterstützung bekommen, das Zauberwort ist da Resilienz. Ja, Kinder sind sehr resilient. Dann kann das funktionieren und wird es auch funktionieren, wenn sie die helfende Hand bekommen, dass es ihnen besser geht danach. Das funktioniert. Und wir glauben auch, dass mit Spiel, mit Musik, mit Kunst den Kindern geholfen wird. Und wir glauben an das Gute im Menschen. Dass das gut werden kann und gut werden wird, wenn man das bereitstellt und mit den Kindern zusammen das versucht zu erreichen. Das wird funktionieren, da sind wir sehr zuversichtlich.
Nun hast du eben auch schon angesprochen, dass natürlich das viele Kosten aufwirft, dass das sehr teuer ist. Wie kommt ihr denn an Gelder und wie finanziert ihr euch?
Das Typische, was wir natürlich als Organisation probieren, ist eine dauerhafte Unterstützung zu bekommen. Mhm. Das heißt, jemand, der uns monatlich unterstützt, gibt uns die Beweglichkeit, dass wir sehr schnell arbeiten können, die Gelder dorthin geben können, wo wir sie am dringendsten benötigen. Also meine Kolleginnen in den Niederlanden, das ist natürlich ein absoluter Durchschnitt, den wir dort haben, weil wir sehr unterschiedliche Interventionen haben, die in unterschiedlichen Ländern sind. Aber man kann davon ausgehen, dass man so mit 8 Euro im Monat ein Kind circa ein Jahr lang betreuen kann. Und das ist, wie gesagt, das ist dann nicht die Rundumbetreuung, dass sie Team Up und Can't Wait to Learn und bekommen, sondern das ist sozusagen der Durchschnitt durch alle Maßnahmen, die wir haben, um eine Vorstellung zu bekommen. So, das ist das eine, was wir versuchen. Du kannst dir vorstellen, dass wenn ein Ukraine-Konflikt entsteht, wir auf der Webseite parat sind, dass wir auch Spenden, ich will jetzt 30 Euro geben, dass das möglich ist und das Geld dann dazu eingesetzt wird. Also zweckgebundene Spenden für einen Konflikt, sei der nun im Nahen Osten aktuell, in der Demokratischen Republik Kongo aktuell oder in der Ukraine aktuell. Mhm. Da werden dann die Gelder eingesetzt und in die Länderbüros gegeben. Wir versuchen hier eine Bekanntheit zu erreichen natürlich, wo wir sagen, wenn man dran denkt, okay, ich möchte gerne Kinder, die geflüchtet sind oder aus Konflikten kommen, möchte ich unterstützen, dass man uns erinnert. Das ist in Deutschland natürlich erst am Anfang. In den Niederlanden ist es so, dass dann bei 9 von 10 Niederländerinnen, War Child ist die Organisation.
Ja, super. Ja?
Und da sind wir noch ein bisschen weit entfernt. Also bei denen ist es so, dass sie sagen, okay, ich habe was gelesen, ich gehe auf die Website und dann spende ich dort. Wir sprechen aber auch Stiftungen an. Du kannst dir vorher, also das Programm, das wir in Hamburg haben und in Berlin, Team Up, wir sind in den beiden Städten unterwegs. Da haben wir Stiftungen angesprochen. Zum Beispiel die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung hat unseren Piloten in Hamburg finanziert.
Super.
Das waren 5-6 Monate. Damit konnten wir dann sagen, okay, wir haben es geschafft, das funktioniert hier. Dann sind wir zu anderen gegangen. Hier könnt ihr euch das vorstellen, dort mitzumachen. Das ist zum Beispiel in Berlin sitzt die Welcome Alliance, die uns dann unterstützt hat.
Super.
Wir versuchen, Firmen anzusprechen, die ja häufig sehr lokal agieren und dann zählt jeder Euro, der da ist. Ne? Das ist das, was wir tun. Und das ist das, wie wir versuchen, die Menschen, die spenden möchten, zu sagen, okay, spende doch dafür. Das ist ein ziemlich guter Zweck. Und dass wir mit Unternehmen und mit größeren Stiftungen sprechen, dass wir sagen, hey, wenn ihr als Unternehmen zum Beispiel, wollt ihr was Gutes für die Gesellschaft tun und was zurückgeben, dann ist das ein Weg. Unsere Kolleginnen in den Niederlanden arbeiten aber auch mit staatlichen Geldern oder in UK.
Ah.
Zum Beispiel gibt es immer in solchen Konfliktsituationen von der EU Gelder, um dort zu agieren. Mhm. Du hast ja wahrscheinlich so ein bisschen die Diskussion mitbekommen, soll man in Gaza jetzt die Menschen unterstützen, die Zivilisten und die Kinder oder nicht, ja, oder überhaupt und wie kann man denn überhaupt und sowas. Diese Gelder, um diese geht es, ja, die dann halt tatsächlich für die Zivilisten dort eingesetzt werden, für die Kinder dort eingesetzt werden, wenn das UNICEF macht. Und dasselbe hast du auch in der Demokratischen Republik Kongo oder aber auch für die Ukraine wurden Gelder gegeben. Das ist einmal die EU oder in dem Fall die niederländische Regierung. Mhm. Wir in Deutschland können das leider noch nicht machen, weil wir zu jung sind.
Okay.
Das dauert eine Zeit lang, da müssen wir müssen uns erstmal beweisen, dass wir das gut können. Und dann können wir Anträge stellen und das wird noch ein ganz klein wenig dauern.
Okay. Na gut, ja, dann gutes Durchhaltevermögen dafür. Wusste ich gar nicht, dass das so eine Zeitspanne erfordert.
Ja, hat auch damit zu tun. Ne? Wir sind von einer niederländischen Organisation gegründet worden. So, und die wollen erstmal gucken, was, ne, ich sag mal salopp, ist es eine Organisation, der vertraut werden kann? Nicht, dass er einfach irgendwie eine Organisation entsteht in Deutschland, die staatliche Gelder einsammeln will und dann auf Nimmerwiedersehen verschwindet.
Okay, ne? So was. Das macht Sinn.
Ja.
Wie ist denn bisher so das Feedback? Stoßt ihr auf offene Ohren hier als Warchild Deutschland GmbH? Also ihr habt ja anscheinend schon zwei Stiftungen für euch begeistern können. Das ist ja schon mal hervorragend, oder?
Ja, also ich bin mit den Menschen, mit denen man direkt im Austausch ist, da bin ich noch niemandem begegnet, der gesagt hat, das ist ja total blöd, was ihr macht. Sondern gerade in den Zeiten, in denen die Konflikte stärker werden, ist es so, dass die Menschen sagen, oh, das ist wichtig, die Tätigkeit, die ihr macht. Und auch dieses Erklären, dass ja, es Grundbedürfnisse gibt, aber darüber hinaus wir über mentale Gesundheit sprechen müssen, das wird auch verstanden. Also gerade vor dem Hintergrund zu sagen, wir müssen diesen Krieg aus den Kindern rausholen. Warum? Damit erstmal die Grundvoraussetzungen für die Kinder vorhanden sind, dass sie hier Teil der Gesellschaft werden können. Oder in Uganda oder wieder in der DRC. Das ist also, wir legen die Grundvoraussetzungen, die Grundsteine dazu. Und auch, dass man nicht total abgehängt wird, weil man keinerlei Bildung mitbekommt, sondern dass da ein bisschen Bildung dann halt auch mit da ist. Das kann keine staatliche Schule ersetzen, was wir tun. Aber es kann erstmal überbrücken. Und das ist etwas, wo jeder sofort Verständnis dazu hat. Auch weil, ich glaube, jeder weiß, auch das ist wieder, kein Kind hat einen Krieg bisher angefangen. Also, dass es tatsächlich so ist, dass das Menschen, die kleinen, kurzen, wie auch immer, jungen Menschen sind, die gar nichts dafür können, dass sie in dieser Situation sind. Und das, glaube ich, ist etwas, was sich jeder sehr gut vorstellen kann. Die Kriege bei uns auf dem Kontinent sind auch noch nicht so lange vorbei, dass man nicht vielleicht mit den Großeltern oder von den Eltern, die mit den Großeltern gesprochen haben, nicht eine Erzählung bekommen hat, wie schlimm der Krieg war.
Ja.
Und das ist etwas, was, glaube ich, für viele wirkt und sagt, okay, da muss man etwas tun, da will ich etwas tun, da möchte ich einen Beitrag leisten dazu.
Mhm.
Es ist bloß so, dass es viele andere gute Gründe auch gibt und ja, es eher dazu gibt, wann komme ich, wann kommen meine Kolleginnen oder wann kommt jemand auf die Website, um darüber zu erzählen.
Mhm.
Denn es gibt viele andere Dinge, wir haben heute den 11. März, ich weiß nicht, wann ausgestrahlt wird, aber in dieser Nacht wurden die Oscars verliehen. Wenn du dir mal die Hauptnachrichten anschaust, die jetzt dazu sind, dann weißt du, dass da schon etwas, auch ein Thema, was viele Leute bewegt, aber Man muss halt durchdringen. Durch diesen ganzen Informationsdickicht musst du halt dazu kommen, dass du jemanden erreichst. Das ist eher die größte Schwierigkeit, die wir haben. Nicht, dass die Leute das, dass sie skeptisch reagieren, was macht die da, sondern dass wir überhaupt erstmal ins Gespräch kommen. Sei es nun online oder im direkten Gespräch. Mhm.
Naja, vielleicht kann ich euch da ja zumindest eine kleine Plattform genau. mit dem Weltverbesserer-Podcast.
Das würde helfen. Also an alle, die hier dann den Podcast zuhören, dass sie weitererzählen, dass es Wortschild gibt.
Hervorragend, sehr gerne. Oder auch einfach den Link zum Podcast teilen mit euren Freunden.
Ja.
Macht das gerne. Was ist denn, mein lieber Dirk, für euch aktuell so die größte Herausforderung? Was würdest du sagen?
Die größten Herausforderungen sind tatsächlich im Moment die drei Großkrisen, die wir vor der Nase haben. Die sind in der Dimension sehr groß. Sehr, sehr groß. Es ist erschütternd groß, was passiert. Wie viele Hunderttausend auf der Flucht sind, sei es nun in der DRC. Wir wissen alle, wie viele ukrainische Menschen geflüchtet sind. Und im Gazastreifen ist es ganz genauso. Hm. Das sind die großen Brocken. Aber auch andere Konfliktregionen wie im Sudan oder Südsudan, wo wir sind. Oder Afghanistan. Das sind alles Regionen, wo wir zum Teil auch gar nicht mehr nicht gut agieren können. In Afghanistan ist es total schwierig zu agieren im Moment. Da ist es gar nicht, dass da der direkte Krieg ist, sondern da ist die Situation mit den Taliban vor Ort ganz schwierig. In Gaza kommen wir gar nicht richtig rein, um da etwas zu machen. Ja, weil einfach das sehr, sehr gefährlich ist, dort mit Kindern zu arbeiten. Und in der DRC entwickelt sich etwas, dass eine Großstadt gerade eingeschlossen wird von einer Rebellengruppe, viele schon geflüchtet sind und schon seit November viele geflüchtet sind. Und das bedeutet erstmal, okay, wir müssen mit den anderen Organisationen zusammenarbeiten, es müssen Unterkünfte hergestellt werden, es muss alles aufgebaut werden. Das sind Großkrisen, würde ich sie mal nennen. Großkonflikte, große Krisen, wo wir agieren müssen. In Hamburg selber haben wir die Situation, dass wir immer Ehrenamtliche suchen oder in Berlin, die uns unterstützen. Das ist in einem kleinen Maßstab, aber eine Herausforderung für uns, Menschen zu finden, die sie sagen, okay, ich finde das total spannend, es bildet mich weiter, weil ich lerne, wie ich so eine Intervention mache und trainiert werde. Ich möchte mich engagieren und ich habe einmal die Woche Zeit, um das Ganze zu machen. Das ist so eine Hamburger-Berliner Herausforderung, die wir haben.
Gut, da können wir ja vielleicht gleich einfach mal den Aufruf anschließen. Ich stelle eh immer die Frage, was können meine Zuhörer und Zuhörerinnen tun, wenn sie total begeistert sind von Wortschild? Wie können sie euch helfen? Also ich habe jetzt schon gelernt, zum einen einfach über euch sprechen und eure Botschaft weitertragen. Zweitens, sich in Hamburg oder in Berlin als Ehrenamtliche gerne melden, wenn sie Lust dazu haben, mitzuhelfen, mitzumachen. Und was gibt's noch für Möglichkeiten? Vielleicht nennst du auch mal eure Homepage, damit das hier einmal gesagt wird.
Ja, also man erreicht uns über www.warchild, Englisch war, Englisch child.de.
Und was kann man noch tun, außer ehrenamtlich zur Verfügung stehen und über euch sprechen?
Man kann natürlich auch spenden. Da findet man einen roten, schönen, schicken Spenden-Button. Der ist relativ einfach zu benutzen an dieser Stelle. Also von daher, das unterstützt uns natürlich auch sehr stark. Wenn man die, also Newsletter abonnieren, dann kriegt man nämlich auch mit. Wir, wie gesagt, Musik ist etwas, was für uns spannend ist und wir versuchen auch immer wieder mal von befreundeten Bands Karten zu bekommen. Hey, da habe ich sogar was ich vielleicht selber nutzen könnte und vielleicht Karten gewinnen kann in einem Gewinnspiel. Da lohnt es sich, den Newsletter. Den kann man auch über unsere Homepage beziehen. Kann man den abonnieren und dann mit etwas Glück, wie das immer so schön heißt, kann man dann vielleicht zwei Karten gewinnen.
Hervorragend. Ja, das ist ja ein schöner Anreiz. Cool. Ich frage immer meine Interviewgäste nach einer besonders schönen Erinnerung, die sie mit dem Projekt, für das sie sich engagieren, verbinden. Was ist denn deine schönste Erinnerung an Warchild?
Das war das Training, das ich für Team Up mitgemacht habe. Ich bin selber jetzt nicht mit geflüchteten Kindern täglich unterwegs, aber ich habe das Training gemacht und ich habe gemerkt, dass in diesen zwei Tagen Training dieses Springen über den eigenen Schatten funktionieren kann. Ich bin jetzt kein Pädagoge oder sowas, ja? Und trotzdem musst du im Prinzip Dinge vorführen. Du musst eine Session planen. Also das heißt, es wurde eine Session geplant. Ich hatte mit einer Partnerin die Session geplant, was wir machen werden. Und dann machst du natürlich nicht eine ganze Stunde, aber du machst so eine Viertelstunde, versuchst du die anderen zu aktivieren und es funktioniert. Ich würde mal sagen, jeder, der nicht vollkommen introvertiert ist, wird an so einem Wochenende erkennen, hey, das kann ich auch machen. Das funktioniert ja und kann sich selber nochmal kennenlernen, sehr gut an dieser Stelle. Und was in einem selber steckt und wie viel Talent man hat, Spiele zu spielen und andere anzuleiten und dass das ganz gut funktionieren kann.
Schön, hört sich gut an.
Ja.
Wie motivierst du dich immer wieder, deine Arbeit für Warchild in deinen Alltag zu integrieren? Das ist ja nicht ganz einfach, kann ich mir vorstellen, so als Geschäftsführer.
Wir sind ein total kleines Team.
Mhm.
Und wir sind ein virtuelles Team. Du sprichst gerade mit mir im Homeoffice. Unser Büro sitzt in Hamburg. Ich bin gerade in Berlin. Eine weitere Kollegin von mir ist auch in Berlin. Und zwei weitere Kollegen sind in Hamburg. Und wir haben noch eine Kollegin in Köln.
Sehr schön.
Und dann haben wir jede Menge Kolleginnen in London und in Amsterdam und in Amman oder so irgendetwas. Was mich motiviert, ganz stark motiviert, ist internationaler Austausch.
Okay.
Also mich mit den Kolleginnen zu unterhalten, den eigenen Horizont zu erkennen, den man hat und mit Hilfe von anderen Menschen darüber hinaus geschoben zu werden und zu lernen. Mich treibt Lernen unwahrscheinlich stark an. Und das ist etwas, was ich in dieser Organisation sehr intensiv habe, weil ich alles Mögliche mache. Meine tägliche Tätigkeit ist sehr abwechslungsreich, weil wir so klein sind und ich viele Dinge machen muss. Und ja, mich freut es natürlich, in Austausch mit meinen Kolleginnen zu sein, die dann sagen, ah, wir haben dann wieder eine Session gehabt, die ist wunderbar gelaufen, wenn man gemeinsame Probleme lösen kann. Also wir sind eng aneinander verbunden. Mhm. Und das macht schon Spaß mit dem Team.
Ich weiß nicht, ob du mir dazu eine Zahl nennen kannst, aber zum Anfang des Gesprächs habe ich die ja bemerkenswert traurige Zahl von 468 Millionen Kindern genannt, die in bewaffneten Konfliktgebieten oder Krisengebieten praktisch aufwachsen. Habt ihr denn schon Zahlen, wie viele Kindern ihr bisher als internationale Organisation, kann ich mir vorstellen, dann vielleicht eher, weil du gesagt hast, da gibt es auch Forschung an den Unis, helfen konntet?
Ja, also wir wissen, mit wie vielen Menschen, / Kindern, wir in Kontakt treten pro Jahr. Das wird alles dokumentiert. Und wir haben uns für dieses Jahr vorgenommen, und jetzt merkst du auch, dass unser Scaling-Programm funktionieren muss, wir haben uns dieses Jahr vorgenommen, 750.000 Kinder zu erreichen.
Super.
Da sind wir noch nicht bei einer Million. Da fehlt also einiges. Was am meisten hilft, wäre natürlich, wenn Frieden ist. Also wenn tatsächlich die Konflikte eingestellt sind, weil dann kann man viel besser arbeiten und es kommen nicht neue Kinder dazu oder auch Erwachsene, die in Konfliktregionen sind. Das ist ja deswegen, ist ja diese Zahl so hochgeschnellt, weil einfach auch sehr viele Konflikte dazugekommen sind. Also das ist das, was wir uns vorgenommen haben.
Mhm.
Und wir wissen, dass da noch ganz viel auf dem Weg ist. Wir versuchen mit Partnerorganisationen, denen das weiterzugeben und dass wir deutlich mehr Kinder erreichen.
Ja. Muss ja noch Ziele haben. Alles gut, hervorragend. In meinen Augen seid ihr ja Weltverbesserer, weil ihr kümmert euch um Kinder. Kinder sind eh unsere Zukunft und sie landen da unverschuldet in Situationen, in die sie niemals reingeraten sollten. Was muss denn deiner Meinung nach passieren, damit die Welt ein besserer Ort wird? Du hast es gerade vielleicht schon genannt. Es wäre schön, wenn es mehr Frieden auf der Welt gäbe. Wenn du noch andere Wünsche äußern dürftest, was würdest du dir wünschen?
Naja, also im Prinzip hängt ja alles damit zusammen, dass im Kleinen wie im Großen es gibt immer Meinungsverschiedenheiten.
Mhm.
Jetzt ist es die Frage, wie geht man damit um? Es gibt manchmal mehr als Meinungsverschiedenheiten, das sind Konflikte. Aber wie geht man damit um?
Mhm.
Und das sollte nie mit Gewalt passieren. Egal, ob es verbale Gewalt ist im Kleinen oder ein Krieg im Großen. Ich glaube, wenn wir besser einander zuhören würden und ich habe irgendwann mal gelernt, eher auch bei Missverständnissen mit einer sogenannten positiven Spekulation, vielleicht wollte der Mensch mir gar nichts Böses, ja, rangehen würde, dann glaube ich, wäre diese Welt so ein Ticken besser.
Mhm.
Das ist so etwas. Und das wünsche ich mir, dass die Leute mit dieser Offenheit und nicht, wie wir gerade im Moment in der Gesellschaft unterwegs sind, gerade das Gegenteil, habe ich das Gefühl, dass man eher so, der ist per se doof und dem höre ich gar nicht zu, dass das eher so gängig wurde, eher zuhören und versuchen, Konflikte gewaltfrei zu lösen. Das wäre echt schon dufte.
Ja, das wäre wunderschön. Nun geht's bei mir im Podcast auch um Nachhaltigkeit. Soziales Engagement bewegt dein Leben ja sehr stark. Hast du auch Platz für Nachhaltigkeit in deinem Leben?
Jetzt persönlich oder als Organisation? Als Organisation durfte ich das letzte Mal ein Tableau zu unserem CO2-Fußabdruck ausfüllen. Also was ich dort alles ausfüllen durfte, war ganz viel. Also selbst das, wie fahrt ihr denn in euer Büro? Und deine Abschätzung dazu. Und also es war schon, das ist also beruflich versuchen wir das natürlich zu fassen, wie es am besten geht. Privat, das ist auch so, wenn ich dir sage, dass ich irgendwann mal bei Greenpeace Energy grünen Strom verkauft habe, dann eine ganze Weile beim WWF war und danach bei Oxfam, dann weißt du, dass das mich schon so
bewegt,
so, begleitet. Ja. Ich versuche, nicht missionarisch tätig zu sein, sondern am besten funktionieren Dinge über Einsicht. Dadurch, dass man vielleicht selber Vorbild war und das gemacht hat. Wobei ich gemerkt habe, dass es immer unterschiedliche Höhen gibt, wo jemand sagt, oh, das ist jetzt nachhaltig, den gehe ich noch mit, den gehe ich jetzt nicht mehr mit. Und dass man diese Höhe, wie hoch jemand springt, nicht vorschreiben sollte. Mhm. Weil für den einen Menschen bedeutet ein niedriger Sprung viel mehr Kraft als für einen anderen, der schon viel höher springen könnte. Ja, und ich finde es halt total prima. Ich war zum Beispiel mit meiner Frau, bevor wir Familie gegründet haben, waren wir beide 12 Jahre Vegetarierinnen gewesen. So, dann kamen die Kinder und wir waren auf dem Ding, also Essen, ne? Und waren wir wieder ganz normal beim Fleischverzehr gewesen und jetzt sind unsere Kinder etwas größer und kamen von selber wieder drauf und wir sind wieder ein, ich würde mal sagen, 95% vegetarischer Haushalt geworden.
Ja, ist doch schön, wenn man auch so flexibel
ist. Das ist schön und das ist, wir haben die jetzt nicht dazu gezwungen, sondern das kam über Einsicht. Wir haben denen auch immer wieder erzählt, dass wir das früher vegetarisch gemacht haben. Ist es mit Sicherheit auch einfacher, dass die Kinder größer sind und offener für andere Geschmäcker. Mhm. Aber das ist etwas, wo wir versuchen, tatsächlich so ein bisschen vorzulegen. Ich radel durch Berlin mit dem Fahrrad. Ich finde das immer auch ganz angenehm, um mal sich zu bewegen.
Ja, definitiv. Sehr schön. Hört sich toll an. Vielen Dank für diese Einblicke auch in dein Privatleben. Ja, meine allerletzte Frage geht immer nach einem Buchtipp. Dirk, liest du gerne und hast du einen schönen Buchtipp für mich und die Zuhörer und Hörerinnen? Ah, du hast schon was in der Hand. Ja, dann schieß los.
Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
Ein Buch, was für jeden, der immer an die Schlechtigkeit der Welt denkt, gut hilft, ist ein Buch, das ist von Hans Rosling, Factfulness. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet irgendwie oder selber gelesen habt. Es ist etwas, was natürlich bevor der Ukraine-Krieg angefangen hat oder jetzt in Gaza, tatsächlich eine gute Tendenz war. Jetzt sind die Gelder weg. Es heißt aber, hey, Factfulness, die Welt ist insgesamt besser geworden und der Mensch hat es in der Hand, das in diese Richtung zu drehen. Es ist nicht schicksalhaft, dass alles in die Hose gehen muss.
Richtig.
Wir haben es selber in der Hand.
Sehr schön.
Mhm. Zweites Buch, da habe ich noch nicht so richtig reingeguckt. Ich habe es diagonal ein bisschen gelesen, ist Im Grunde gut von Rutger Bregmann. Mhm. Niederländer, auch ein Buch, wo es so geht, auch, und das finde ich das Spannende, wo Studien auseinandergenommen werden, die ein per se so die Schlechtigkeit der Menschen. Es gibt ein Experiment, wo so Studis, die eine Wärter, die anderen ins Gefängnis sein sollten und wo dann die nachher sadistisch wurden und sowas. Ne? Und der hat aufgedeckt, dass das gar nicht im menschlichen Naturell ist, sondern dass der Forscher das ein bisschen geprompt hat. Das erzählt also im Prinzip davon, dass die Welt nicht unbedingt dem Menschen ein Wolf ist.
Super, sehr schön. Ja?
Und dann noch etwas, das ist einfach nur amüsant und heißt Freakonomics.
Okay, das kenne ich noch nicht.
Das ist von einem Wirtschaftswissenschaftler und das ist eher dann, das ist, hat harte Fakten auch, aber stellt komplett andere Fragen. Zum Beispiel, was hat eine sinkende Gewalt-Jugendkriminalitätsrate in den Vereinigten Staaten mit Polizei Präsenz, härteren Gesetzen etc. zu tun?
Okay.
Oder könnte es nicht vielleicht was anderes sein? Und, oh Wunder, es ist was anderes an dieser Stelle. Und das wird hier erklärt. Freakonomics heißt, wie verrückt das manchmal ist. Oder ein weiteres Beispiel ist, warum Drogendealer in sozial schwierigen Gebieten, warum die noch bei ihren Müttern wohnen? Das Ding ist einfach, das ist ein System, das ist ein Schneeballsystem, weil diejenigen, die nachher auf der Straße das Zeug vertickern, diejenigen sind, die am wenigsten verdienen. Und je weiter du zur Leiter höher gehst, die können sich nachher den Pool leisten und die Security. Aber die auf der Straße sind, ist also im Prinzip Multi-Level-Marketing im Prinzip im Sprech. Also so wie so ganz komische Sachen, wo immer nur der an der Spitze der Pyramide verdient. Gewinnt.
Ja.
Freakonomics. Von Levitt und Dubner, das sind zwei Amerikaner und einer ist Wirtschaftswissenschaftler, der andere ist ein Journalist. Also die Mischung ist auch ganz nett.
Super, cool. Drei tolle Tipps. Vielen lieben Dank. Dirk, vor allem vielen lieben Dank für dein und euer tolles Engagement mit Warchild. Ich finde das ganz fantastisch und ich denke, das sehen die oder hören die Hörer und Hörerinnen ganz genauso. Und wir möchten gerne eure Botschaft weitertragen. Vielen Dank, dass du Zeit gehabt hast für dieses Interview heute. Viel Erfolg weiterhin und ja, bis bald. Tschüss.
Tschüss, Dankeschön.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Shownotes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert, bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Abonniert doch den Weltverbesserer-Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr. Teilt, liked und kommentiert diese Folge des Weltverbesserer-Podcasts. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank dafür. Und bis bald, eure Birte.